Herzlich willkommen zur Technikwürze Nummer 122. Heute das erste Spezialthema. Es dreht sich um Browser, deswegen nennen wir die Sendung Browser Total. Mit mir dabei ist Jens Grochtreis. Hallo Jens.
Hallöchen David.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Und wie erwähnt, den Jens Grochtreis. Wie gesagt, die erste Spezialsendung, die wir heute haben, also keine News-Empfehlungen und Meckerecke, sondern Browser Total. Und wir reden heute ein bisschen über Browser, und zwar aus Sicht von uns Webentwickler, weil das sind wir beiden ja, auch bei den Webkraut sozusagen unter der Fahne stehend. Von daher achten wir natürlich auch ein bisschen drauf, welcher Browser könnte jetzt nicht der beste sein, aber mit wem arbeiten wir am liebsten, ne?
Ja, also mit wem arbeite ich am liebsten in der Form der Entwicklung, aber ansonsten achte ich nicht drauf, welcher Browser der beste ist, sondern welche Browser gibt es und auf welche muss ich achten.
Ja.
Aber das ist halt eine unterschiedliche Herangehensweise. Ich glaube, dass genau so meinst du es auch.
Dann gehen wir doch mal erst auf die Browser ein, die es ganz generell so auf dem Markt gibt, und schauen uns dann mal an, was wir nutzen oder wo denn derzeit unsere Favorites liegen und wie wir das ein bisschen aufsplitten können. Zuallererst haben wir natürlich von dem marktbeherrschenden Browser Microsoft Internet Explorer, das sollte die Rede sein. Da haben wir derzeit eigentlich drei Versionen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Einerseits den inzwischen veralteten Microsoft Internet Explorer 6, dann gibt es den Internet Explorer 7 und wie wird der neu genannt? Microsoft, er heißt Windows Internet Explorer 7, 8. Ich glaube, ja, das 8, war Windows, ja. Nicht Microsoft jetzt, ne?
Ja, Windows wird die Nummer 7 haben oder derzeit, nein, also der Internet Explorer, der hat demnächst auch die Nummer 8, ja. Genau. Also ich glaube, sie hatten mal zwischendurch überlegt, den irgendwie richtig so einen tollen Namen zu geben, aber sie nummerieren es jetzt einfach durch.
Genau, ist halt auch einfacher. Wir beide waren ja auch, zwar an getrennten Tagen, wir beide waren bei der Vorstellung des Internet Explorer 8 in Berlin eingeladen durch Microsoft. Und es war eigentlich für uns beide, wir hatten am Abend dann nochmal telefoniert. Also du warst Freitag da, ich Samstag, glaube ich, so war es.
Donnerstag, du Freitag.
Okay, von mir ist auch das gerne, ist schon ein bisschen was her. Und am Abend hatten wir telefoniert, dann eigentlich beide festgestellt, dass sich Microsoft wirklich wesentlich Mühe gibt, um die Fehler der Vergangenheit, die sie getan hatten mit dem Explorer 6 beziehungsweise kein 9 zu veröffentlichen, ja, die wollen sie ein bisschen ausmerzen, und die zeigen inzwischen richtig Engagement, ne?
Ja, also es war sehr interessant zu sehen. Es war auch interessant mitzubekommen, dass da in Redmond ein großer Lernprozess stattgefunden hat. Die Programmierer befinden sich ja alle in den USA, in Deutschland. Das ist ja reiner Marketingbereich. Und die Amerikaner sind wohl, so wie wir das, oder ich zumindest mitbekommen habe, sind wohl um die Welt geflogen und haben mit Entwicklern gesprochen. Mhm. Und haben dann auch so am Anfang die Frage gestellt, was ist denn euch wichtiger? Ein neuer Browser mit coolen neuen Features und dafür schnell, dafür demnächst? Oder ein bisschen länger warten und dafür keine coolen neuen Features, aber standardkonformer? Also nicht standardkonform, sondern standardkonformer. Und sie haben überall von den Entwicklern entgegengeschmettert bekommen, standardkonformer.
Ja.
Und da waren sie wohl alle sehr überrascht. Und ich bin im Nachhinein noch stolz auf unsere Kollegen, die in diesen Gesprächen genau dies geäußert haben.
Ja.
Und dadurch wohl auch dazu die Microsoft, die es dazu getrieben haben, einen besseren Browser zu entwickeln.
Aber mein Eindruck ist, sie verfolgen beides. Einerseits mehr Standards, andererseits auch mehr Features.
Ja. Das machen aber alle Browser, oder?
Ja.
Es wird nur, bei Microsoft wird nur alles auf die Goldwaage gelegt. Das ist so eine Sache, die mich ein wenig stört. Also ich muss mal öffentlich bekennen, ich war früher ganz großer Internet Explorer Fan. Mhm. Das war aber zu Zeiten von Internet Explorer 4. Ja? Und da gab es halt noch diesen Netscape 4.
Oh ja.
Und da war der Internet Explorer 4 war einfach Gold. Das war einfach ein Traum. Und der 5er, der war sowieso super. Und mit dem hatten sie ja dann den Netscape auch dann endgültig getötet. Und dafür gilt ihnen ja heute eigentlich noch Dank.
Genau.
Ja? Und also
Absolut, ja.
man darf ja nicht vergessen, der Internet Explorer war ja eigentlich nicht schlecht. Das war ja ein guter Browser mal. Und Microsoft hat wirklich gute Sachen gemacht. Microsoft hat als allererstes CSS integriert in einen Browser. Das war der Internet Explorer 3. Netscape hat dann später nachgezogen, aber das so kombiniert, dass CSS nur dann lief, wenn auch JavaScript aktiviert war. Und Microsoft hat zum Glück dann den ersten Browserkrieg gewonnen und Netscape dazu gezwungen, aufzuhören, aufzugeben und den Browser vollkommen neu zu erfinden.
Ja.
Das war doch schon mal gut. So,
Also ich
und
musste, ja.
dann haben sie auf dem Mac haben sie einen richtig genialen Browser zu dem damaligen Zeitpunkt. Man muss immer aus der Perspektive der Veröffentlichung
Richtig,
gehen.
genau, ja.
Aus der damaligen Zeitperspektive war das ein richtig toller Browser auf dem Mac und ich habe mich immer geärgert, dass ich nie einen Mac dann hatte, nur an der Arbeit so zum Testen. Weil der 5er Mac IE, der war toll. Und da haben sie auch neue Techniken integriert, die für sich genommen mal intelligent waren. Und wenn es nur dieses Doc-Type-Switching war, fand ich, war schon intelligente Idee. Dann kam der 6er, der war auch schon eine Runde besser, der 6er für Windows. Und dann haben sie den großen Fehler begangen und haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Denn es gab ja keine Konkurrenz mehr.
Genau, und Microsoft hat ja auch politisch kam zu der politischen Meinung, gerade Bill Gates hat gesagt, also das Internet brauchen wir nicht, wir sind im Desktop-Bereich stark und das wird die Zukunft sein und deswegen hat man das so ein bisschen aus dem Auge verloren.
Ja, meine Gespräche mit den Microsoft-Leuten haben mich eher zu der Erkenntnis getrieben. Und so haben sie mir auch bestätigt, dass eher dass die Zielgruppe von Microsoft einfach das Problem war. Die Zielgruppe von Microsoft war nicht die Endanwender. Die Zielgruppe von Microsoft waren auch nicht die Entwickler wie du und ich. Die Zielgruppe von Microsoft waren dann schon immer die IT-Abteilungen in den Großunternehmen. Und denen hat der Internet Explorer 6 genügt. Damit hat auch Microsoft Internet Explorer 6 genügt. Und sie haben für sich erstmal keinen Sinn darin gesehen, das Ganze weiterzuentwickeln. Und haben die Entwicklung aufgegeben. Und das, obwohl sie eigentlich mit Chris Wilson, der das damals schon geleitet hat, diese Internet Explorer-Entwicklung, jemanden hatten, der in seinem Denken und Handeln beim W3C, wo er Microsoft vertreten hat, um mehrere Lichtjahre weiter in der Zukunft war. Also der hat ja nur auch Standards mitentwickelt, die bei Microsoft immer noch nicht angekommen sind.
Ja.
Ja, also sie haben sich einfach auf ihren Lorbeeren ausgeruht, das muss man einfach so sagen. Und im Nachhinein muss man so sagen, haben sie einfach dazu beigetragen, dass das Web stillgestanden hat und dass wir heute ein echtes Problem haben im Frontend. Und deswegen ärgert mich auch immer so in den Diskussionen mit Microsoft oder in den Äußerungen von Microsoft, dass sie so ihr Mantra "Don't break the web", weil wenn wir davon ausgehen, dass irgendjemand das Web zerbricht, dann haben sie damit schon mal angefangen, ja?
Ja.
Indem sie halt die Innovation eingestellt haben in einem Medium, das sich jedes Jahr neu erfindet. Das muss man mal überlegen. Ja, also da hatten wir halt den Internet Explorer 6. Und in der Zwischenzeit hatten dann alle anderen Konkurrenten genügend Zeit, um aufzuholen.
Wie zum Beispiel der Firefox, der völlig aus dem Nichts kam, sozusagen rückblickend, und ist jetzt inzwischen in der Version 3 angekommen und hat stellenweise, ja, so Marktanteile ist natürlich schwierig zu schätzen, aber so stellenweise 25, und du hattest noch gesagt, da gibt es eine Quelle, die spricht sogar von 50% Marktanteil inzwischen, ja, aufgrund dessen, dass Microsoft nicht aus dem Arsch kam, ne?
Ja klar, und es ist so, wie ich das mitbekommen habe, ist es wohl auch regional sehr unterschiedlich. Also Europa ist wohl offensichtlich das Kerngebiet für Firefox. In den USA ist der Firefox noch nicht so stark verbreitet wie in Europa, wenn ich das richtig weiß. Und Deutschland ist da besonders weit vorne und glaube ich auch die skandinavischen Länder. Aber so im wenn man sich das so groß anschaut, so das große Bild anschaut, dann gibt es wirklich so eine Frontstellung von zwei Browsern, nämlich Firefox und Internet Explorer. Wobei also man muss schon eher sagen Browserfamilien dann, weil die beim Internet Explorer sich stark voneinander unterscheiden und bei Firefox wir sehen, dass dieses automatische Update-Feature dazu führt, dass die älteren Versionen einfach sehr viel schneller aussterben, als es beim Internet Explorer der Fall ist.
Ja.
Das hat aber viele Gründe. Also eigentlich sind nur diese beiden wesentlich.
Genau.
Und dann gibt es dann halt noch so andere Browser, ne? So Safari, mit dem du surfst, oder Opera und auch Google Chrome. Aber das sind doch eher homöopathische Dosen. Also wenn man sich überlegt, wie wenige Mac-User es gibt, dann sind natürlich auch die Anzahl der Safari-Nutzer sind natürlich sehr, sehr gering.
Na klar.
Die sind zwar alle sehr laut, ja, also weil es alle so Entwickler sind wie du. Man könnte, wenn man Blogs liest, den Eindruck haben, dass 50% aller Surfer mit Safari surfen.
Ja.
Ist aber nicht so.
Und in der Tat, also der Marktanteil des Safaris an sich, der aus der Apple-Geschichte kommt, der übrigens als Engine, also das, was da drunter steht, WebKit ist, den man übrigens auch für Windows und Linux und für den Mac als Source runterladen kann, die Nightly Builds. Diese Geschichte nimmt ein bisschen zu, aber auch nur deswegen, weil gerade so viel iPhones verkauft werden. Und deswegen kann man schon merken, dass, also auch im homöopathischen Bereich natürlich, ne, dass da so ein paar Prozent, Promille oder sowas da ein bisschen was ansteigt, aber ich glaube, das ist ein genereller Trend, dass die Browser auf dem Handys sowieso in der nächsten Zeit ein paar Marktanteile gewinnen. Und dazu zähle ich natürlich auch Opera, weil Opera an sich, ich bekenne die Marktanteile nicht auf dem Handymarkt, aber ich glaube, Opera ist der Marktführer auf Handys?
Ich glaube ja, und vor allen Dingen auch auf Spielkonsolen. Aber was du eben aufgeführt hast, führt für mich zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis, die sich offensichtlich auch bei Kunden, also bei den Auftraggebern von Webseiten, immer mehr durchsetzt. Es muss für die Entwicklung einer Webseite egal sein, wer mit welchem Browser oder sonstigen Betrachtungs- oder Zugangsgerät eine Webseite konsumieren möchte, um es mal ganz allgemein zu sagen. Es muss einfach egal sein. Und das ist, diese Erkenntnis verbreitert sich jetzt immer mehr, weil es auch immer mehr Auftraggeber gibt. Nehmen wir jetzt mal ein richtiges Großunternehmen, so ein Global Player. Und da möchte also der Vorstand oder auch der Marketingvorstand möchte also eine neue Webseite haben. Und früher, da war das üblich, dass dann irgendwo unter der Seite stand, optimiert für Internet Explorer 4 oder so. Oder
die kennen optimiert wir alle noch, genau. Ja? Da gab es extra sogar Buttons davon, offizielle sogar
richtig.
Von Microsoft.
Ne? Ist total wichtig, dass man sowas auch hat. Und das mag auch alles zum Beispiel aus der Binnenperspektive einer Firma korrekt sein, wenn die im Intranet halt nur den Internet Explorer 6 oder 7 haben und alle anderen Sachen dürfen halt nicht installiert werden. Das ist auch alles okay. Aber wenn dann der gleiche Manager zu Weihnachten von der Firma ein iPhone geschenkt bekommen hat und dann auf seine Webseite geht und feststellt, dass diese Webseite einfach nur seltsam ankommt,
ja,
dann wird er auf einmal drüber nachdenken, was das dann soll.
Genau.
Und irgendwann kommen die dann auch mal zu den Erkenntnissen, dass das Internet halt keine Internet Explorer Internet ist oder Firefox Internet, sondern dass halt der Internet Explorer zufälligerweise halt nur ein Zugangsgerät ist, um ein und die gleiche Seite sich anzuschauen.
Ja.
Und das ist, denke ich mir, die große Erkenntnis, die sich jetzt so langsam durchsickert, die für uns beide jetzt nichts Neues ist, aber die jetzt immer mehr so durchsickert, einfach weil es immer mehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten gibt und dort auch unterschiedliche Browser.
Es muss auch. Also ich als Webentwickler halte es auch für meine verdammte Pflicht, meinen Kunden wirklich kompetent auch zu beraten und denen wirklich zu sagen, also die Webseite, die wir hier entwickeln, die ist für das Internet. Und das Internet muss man oder müssen wir eigentlich dem Kunden immer wieder von Neuem erklären, dass es eben ein flexibles Medium ist, ja, was kein gedrucktes Papier, das oft genannte Sprichwort ist, was ich einmal ausdrucke, bleibt so, auch wenn ich das klein knittere. Ja, es sieht, die Webseite kann überall gleich aussehen. Und was bei uns damals in der Agentur auch offensichtlich Standard war, ist, dass Überschriften generell immer als Type ausgegeben wurden, noch mit dem fatalen Fehler dazu, dass es dazu noch nicht mal einen alternativen Text gab. Und das Erste, was ich gemacht habe in der Agentur, ist zu sagen, es gibt diese Überschriften nicht mehr. Ganz einfach, weil es eben nicht vernünftig umgesetzt wurde. Und ich erkläre auch den Kunden, verzichtet hier auf die Typografie in diesem Falle und wir setzen ganz normale Schriften ein, die auf jedem Browser installiert sind und somit sind wir flexibel. Und das Wichtigste am Medium Internet ist, dass jeder den Text lesen kann. Und ob die Linie im Internet Explorer 6 jetzt ein Pixel groß ist und in den anderen 3 und die Farbe bei dem ist rot und bei dem anderen ein etwas dunkles Rot, ist im Prinzip scheißegal. Das Wichtigste sind die Informationen und alles andere, da kann man drüber reden.
Das denke ich auch. Und das sind allerdings also diese Herangehensweise, dass das Internet oder dass eine Internetseite jetzt nicht in Stein gemeißelt ist und überall identisch aussieht, pixel exakt und ansonsten auch sonst identisch. Diese Erkenntnis muss in meinen Augen auch erstmal bei den Kunden so richtig sacken und die muss auch bei den Grafikern sacken.
Absolut.
Ja. Ja, denn, und das ist auch nicht einfach, das verstehe ich. Auf der anderen Seite müssen wir wir Profis uns immer wieder vor Augen führen, dass es definitiv niemanden gibt, der ernsthaft eine Seite mit zwei Browsern gleichzeitig absurft. Das machen nur Entwickler, Grafiker, die die Arbeit von Entwicklern kontrollieren wollen und Kunden, die die Arbeit der Agentur kontrollieren wollen. Aber frag doch mal bitte deine Eltern, ob die mit zwei Browsern gleichzeitig ihre Lieblingswebseiten absurfen. Natürlich werden sie es nicht tun.
Ja.
Und viele Leute werden auch dann noch zurückfragen, warum zwei Browser?
Ja.
Ja, für die gibt es halt nur einen Browser und das ist halt der fest installierte im System. Und dann ist halt gut so. Dann heißt es irgendwann mal, ruft dich irgendwann mal jemand an, oh, mein Internet sieht jetzt anders aus. Hm. Das heißt dann auf Deutsch, du hast ein Update gekriegt, du hast jetzt nicht mehr Internet Explorer 6, sondern 7 drauf. Und dann sieht das Internet anders aus.
Genau.
Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würde ich mich darüber lustig machen. Nein. Das sind alles keine Profis, die machen sich darüber keine Gedanken und genauso wie ich keine Ahnung von der Technik eines Autos habe und so manche Frage in der Autowerkstatt, die ich stelle, sicherlich Kopfschütteln auslöst, so ist das halt auch bei jemandem, der nicht tagtäglich Webseiten entwickelt, meine Güte.
Apropos Entwicklung.
Aber genau deswegen finde ich es wichtig, dass die Browser vergleichbare Qualitätsstandards haben.
Mhm.
Denn derzeit haben wir den Fall, dass wir eine Webseite relativ schnell entwickeln können. Und in der gleichen Zeit, brauchen wir dann nochmal, um alle Darstellungsfehler meistens im Internet Explorer 6 dann gerade zu bügeln. Und es kann einfach nicht sein, dass ich dann nochmal 3-4 Tage oder noch länger dafür brauche, nur um für diesen unterentwickelten Uralt-Browser alles gerade zu ziehen. Das ist einfach der Wahnsinn. Also die Fortexistenz dieses Browsers ist einfach ein wirtschaftlicher Faktor, ja, und zwar ein negativer wirtschaftlicher Faktor. Das ist einfach so.
Absolut, ja. Und auch wenn es nur 10 Minuten sind, es sind immerhin 10 Minuten, die ich da reinstecken müsste.
Ja, das ist mehr als 10 Minuten. Und es ist, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, die Fortexistenz dieses Browsers ist so ziemlich das Schlechteste, was Microsoft passieren kann, und das wissen die auch.
Mhm.
Deswegen finden sie es auch nicht toll, dass der noch weiterhin existiert.
Ja.
Aber ich schätze mal, die vielleicht 25% Internet Explorer, die wir noch haben, die werden im Wesentlichen von Firmen kommen.
Absolut. Das ist meine feste Meinung. Genau, da sind wir d'accord.
Ja, und da ist halt die Frage, wie kriegen wir die Admins von irgendwelchen Großunternehmen dazu, mal von dem Sechser mal abzudaten. Ne?
Das wirst du wahrscheinlich nur schaffen, wenn Windows 7 ein richtiger Knaller wird, der für Großfirmen interessant sein könnte, endlich abzudaten, weil sie auf Vista nicht geupdatet haben. Und damit kommt natürlich dann auch der neue Browser. Also ich denke, es wird fallen mit Windows 7. Also von daher schauen wir mal. Aber vielleicht sollten wir nochmal aus Webentwickler-Sicht auf die Browser schauen, auf die einzelnen kurz und schauen, was gibt es da für Entwicklungsmethoden, welche ist interessant für die Entwicklung, aber auch mal kurz angeschnitten, was ist zu erwarten von den Browsern. Wir haben ja schon gesagt, Internet Explorer 6 liegt hinter uns, aber wir müssen halt mal schauen, was mit dem nächsten Betriebssystem ist oder wann die großen Firmen unserer Meinung nach, diejenigen, die den Internet Explorer 6 hauptsächlich einsetzen, es gibt natürlich auch private kleine Kunden, die von Updates bei Windows noch nie was gehört haben und deswegen den 6er einsetzen. 7er ist irgendwie so ein halb gewonnenes Zwischending, ja, und der 8er geht eigentlich schon in die richtige Richtung, der eigentlich demnächst mal erscheinen könnte, und von der Basis her in Sachen Webstandards ist das Ding schon grundsolide. Also ich denke, im Groben sehen die Webseiten, die heute Webstandards benutzen, im Prinzip aus wie bei anderen Browsern. Gibst du mir da recht oder gibt es da doch noch ein paar Unterschiede?
Also grundsätzlich ist der 8er ein ganz großer Schritt nach vorne. Das auf alle Fälle. Sie haben jetzt auch eine neue Rendering Engine entwickelt. Und wenn ich jetzt eine Webseite vernünftig entwickelt habe, die in Firefox, Safari und Opera gut aussieht und gut funktioniert, dann ist das auch im Internet Explorer 8 so. Das ist mit ganz wenigen Ausnahmen auch übrigens im 7er so. Mhm. Also der 7er ist ein ganz großes Bugfixing des 6ers. Die schlimmsten Bugs sind weg. Ein paar neue Features, ein paar neue Möglichkeiten sind dabei. Wollen wir mal nicht von Features reden, sondern von ein paar Möglichkeiten. Ich finde die Oberfläche fürchterlich, aber das ist eine reine Geschmackssache. Und beim 8er ist es ebenso, da haben sie ein paar Bugs gefixt. Sie haben ein paar Sachen rausgeschmissen, die es definitiv nicht mehr geben wird. Wir werden also keine Expressions mehr nutzen können im 8er. Wir werden auch kein Has-Layout mehr haben im 8er, das gibt's nicht mehr. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Sache. Wobei, das war mal so langsam an der Zeit, ne? Dass da so die Sonderwege, die Microsoft bestritten hat, ausgedünnt werden. Aber trotz alledem ist der 8er immer noch nicht ein richtig guter, weil sie es noch nicht geschafft haben, ihre Sonderwege mal einzustellen. Sie gehen in manchen Sachen immer noch Sonderwege. Die Sonderwege bei JavaScript sind auch alle noch nicht ausgedünnt. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das Event-Modell von W3C immer noch nicht existent im Internet Explorer 8. Es gibt da so ein paar Geschichten. Auch YARIA wird anders implementiert als in anderen Browsern. Also sie gehen auch da immer noch so einen leicht anderen Weg, aber die Richtung stimmt. Hin und wieder machen sie mal einen Step zur Seite. Mhm. Aber das ist halt Microsoft.
Von den Entwicklertools selbst, wie man mit diesem Browser umgehen kann, muss ich zu Microsoft auch gut halten, dass sie im 8er so eine Mini-Version sozusagen von Firefox Firebug integriert haben, und zwar direkt über die F12-Taste war es, glaube ich. Also man hat direkt ein kleines Entwicklertool, womit man zumindest den DOMA ein bisschen durchstöbern kann und kann sich da ein paar Sachen anschauen. JavaScript-Error-Meldungen kann ich mir auch anschauen. Und ist für die Entwicklung, glaube ich, ganz gut geeignet.
Ja, und was auch ganz klasse ist, also finde ich persönlich echt klasse, da mögen einige Puristen mir widersprechen, ist, dass sie den 7er gleich mit integriert haben in den 8er. Das finde ich eigentlich eine klasse Idee, eine gute Strategie, weil ich meine, Microsoft hat jetzt nun jahrelang extrem Flurschaden hinterlassen. Diesen Flurschaden müssen sie in irgendeiner Form beseitigen. Und sie sind jetzt dabei, eigentlich erstmal aufzuräumen. Also ich denke mir, einen richtig guten Browser werden die in Version 9 oder 10 rausbringen können. Die sind jetzt dabei, aufzuräumen. Und es hat ja schon, wie wir eben diskutiert haben, nicht funktioniert, den 6er abzulösen. Wenn die bei dem 7er die Idee gehabt hätten, wie jetzt beim 8er, den 6er mit in den 7er zu integrieren, mit einer leichten Möglichkeit, einen Switch hinzukriegen, dass die Seite wie im 6er interpretiert wird, denke ich mir, wäre die Bereitschaft von vielen da gewesen, auf den 7er abzudaten. Absolut, und ja. So kannst du es jetzt schaffen, zum Beispiel den 8er zu installieren und festzulegen, dass zum Beispiel alle deine Intranet-Seiten vom 7er interpretiert werden, aber alle normalen Internetseiten halt vom 8er interpretiert werden. So hast du noch ein bisschen Puffer.
Bis man die Werbeagentur anruft, um die Seiten neu machen zu lassen, genau.
Richtig, genau. Ja. Du hast einfach Puffer, um Geld zu sammeln, um dein Intranet auch wieder eine Runde auf den neuesten Stand zu bringen, damit die Sachen, die du jetzt so geschrieben hast, dass sie halt im 7er richtig funktionieren, dann im 8er auch funktionieren. Mhm. Also das ist aber nicht nur Intranet, es sind auch viele Applikationen so. Ich arbeite zum Beispiel täglich oder habe früher mehr als heute täglich mit Red Dot gearbeitet. Und ich konnte, als der 7er rauskam, nicht auf den 7er updaten, weil wir zu dem Zeitpunkt eine Red Dot-Version, also Red Dot ist ein Content-Management-System, um das nochmal zu erklären, weil wir zu dem Zeitpunkt mit einer Red Dot-Version gearbeitet haben, die im 7er nicht funktionierte. Ich musste also mindestens ein halbes Jahr lang noch mit dem 6er arbeiten, bis wir dann eine Red Dot-Version bekamen, die auch im 7er funktionierte.
Ja.
Und das wird in Intranets wird es solche Applikationen sicherlich auch geben. Absolut. Wenn ich jetzt im 8er dann auf einmal sagen kann, verhalte ich mal wie ein 7er, das ist cool. Ja. Das kann ich auch als Entwickler übrigens machen.
Mhm. Also, das finde ich gut. Schauen wir mal auf den Firefox. Für den Firefox gibt es ja eigentlich so die berühmteste oder die zwei berühmtesten Entwickler-Tools. Das eine ist der Firebug, der sich unten anstellt an den Browser. Das andere ist die Web Developer Toolbox oder Toolbar, wie sie jetzt heißt. Firebug, kurz erklärt, ist genau dasselbe wie bei dem Entwicklertool des Internet Explorer 6, was ich eben gesagt habe, mal ins Dom schauen, mal ein bisschen was verändern, ohne dass ich jetzt einen Editor aufmachen muss, kann die Zahlen ein bisschen ändern, kann gucken, wie ein paar Sachen, wie ein paar Elemente in HTML in Sachen CSS ausschauen, wie sieht's mit der Vererbung aus, welche CSS-Eigenschaft, wo in welcher CSS-Datei hat jetzt irgendwas hier verändert, wie kann ich darauf eingehen und kann mein JavaScript kontrollieren, kann anschauen, wie lange Seiten Elemente geladen haben und so weiter und so fort. Diese Geschichte, wie gesagt, festzuhalten, der Firefox ist in der Version 3 und die sind wirklich immer dabei, ja, eigentlich neue Browser-Versionen zu entwickeln, obwohl ich ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen die Innovationskraft in Sachen neue Features, aber vielleicht ist es auch ein Ding, was gar nicht so wirklich sein muss. Also vielleicht ist wirklich wichtiger, Features, die eingebunden werden, wirklich lauffähig zu lassen. Ne? Also, aber Firefox sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, weil wie gesagt, das ist Platzhirsch Nummer 2 in Sachen Verbreitung und Nutzung.
Ja, und es ist eigentlich durch die diese Plugins, durch diese Erweiterung ein prima Werkzeug für Entwickler. Also ich denke mir, dass ein Großteil der Beliebtheit durch die ganzen Entwickler kommt, die dann so begeistert waren, was sie alles mit diesem Browser machen können, dass sich das nach außen dann auch fortgetragen hat. Denke ich mir schon. Firefox ist auf alle Fälle nicht so nach außen so innovativ, wie jetzt Microsoft mit dem Internet Explorer 8 tut. Mhm. Sagen wir es mal so, Microsoft hat einfach die bessere Marketingabteilung. Mhm. Die haben ja auch als der 7er rauskam, haben sie ja auch so getan, als hätten sie jetzt den Browser neu erfunden, dabei haben sie einfach nichts anderes getan, als zum Beispiel mal Tabs zu integrieren, eine Sache, die Opera schon 3 oder 4 Jahre vorher mal eingeführt hatte. Aber sie tun dann einfach so, als hätten sie jetzt gerade die Welt gerettet. Das mag typisch amerikanisch, aber vor allen Dingen auch typisch Microsoft sein.
Ja.
Und Firefox ist da jetzt nicht so toll, was das angeht, so Marketing und die tollen neuen Features, aber es ist sehr solide und sie sind auf dem Weg, CSS noch besser zu unterstützen, als sie es vorher gemacht haben. Also es kommen immer mehr Sachen hinzu.
Absolut, also da sind sie auf dem richtigen Wege, also diese proprietären Inhalte.
Aber trotzdem ärgern sie mich noch immer, weil sie bei so manchen Sachen nicht schaffen, ganz alte Fehler endlich mal auszubügeln. Und so auch die Qualitätssicherung innerhalb von Mozilla scheint nicht immer zu funktionieren. Ich erinnere mich noch dran, die haben, ich glaube letztes Jahr war es, haben sie mal ein Sicherheitsupdate gebracht und das Sicherheitsupdate hat dann dazu geführt, dass in ganz bestimmten Float-Umgebungen auf einmal knallte. Dann da wurden Floats ausgehebelt. Das hat unser Freund Dirk Jesse ziemlich schnell festgestellt, weil er ja, wenn jede Browser-Version rauskommt, testet er ja erstmal. Er testet ja wie ein Wahnsinniger, was sowas angeht. Und hat sofort festgestellt, hat sofort berichtet. Und die haben eine Woche gebraucht, um diesen Fehler, den sie da reingebaut hatten, wieder rauszubauen und eine neue Version zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich sehr kritisch. Und ja, also da hat die interne Qualitätssicherung nicht funktioniert. Aber immerhin haben sie nach einer Woche reagiert gehabt. Und bei Microsoft würde das sicherlich noch länger dauern. Aber was mich so richtig ärgert bei denen, so schön dieser Browser auch ist, das sind zwei Sachen. Zum einen ist das ein unglaublicher Speicherfresser. Vielleicht auch durch diese ganzen Add-ons. Aber dann müssen sie halt einen Weg finden, wie die Add-ons den Speicher nicht zumüllen. Du brauchst nur mal einen, so einen Firefox aufmachen und dann ohne eine Webseite mal betrachten, wie der Speicher sich füllt. Das ist klasse. Also, der wird einfach vollgemüllt. Und die System wird dann so nach der dritten Firefox-Instanz dann doch schon ein bisschen langsam, richtig langsam. Und ich habe einfach gerne viele Tabs offen. Ich nutze die auch sehr exzessiv,
Absolut, ja. Geht
gerade
mir auch so.
wenn ich recherchiere. Ich meine, ich nutze halt die Stärke des Browsers. Und was sie in den letzten Jahren auch immer noch nicht hingekriegt haben, das ist einen Fehler in der im Ausdrucken von Webseiten zu korrigieren.
Oh, jetzt ist der Jens mal kurz weg. Das machen wir mal mit der Taste D.
Diese technische Störung wurde Ihnen präsentiert von Skype.
Genau, und dann versuchen wir den Jens einfach nochmal reinzuholen, indem ich ihn jetzt anrufe. Dann wollen wir mal schauen, ob wir ihn wieder reinkriegen. Hallo Jens. Hallo. Aha.
Noch gehört, ganz prima. Ich habe
So,
auch
jetzt
noch
habe
nicht.
ich, ist der Jens wieder zugeschaltet? Also bei mir warst du kurzzeitig weg. Jetzt sind wir wieder dabei und können weiter loslegen.
Okay, also ganz kurz noch, was mich so richtig annervt, ist, dass sie seit sehr vielen Jahren das noch nicht hingekriegt haben, dass man eine Float-Umgebung richtig ausdrucken kann. Wenn man eine Seite ausdrucken möchte, die nur aus Floats besteht oder im Wesentlichen aus Floats besteht, wird man nur eine Seite ausgedruckt bekommen. Auch wenn es 10 Seiten wären, die das Druckergebnis sind. Muss also immer für den Druck die Seite so aufbereiten, dass die Floats auf einmal weg sind, was nicht immer so ganz einfach geht. Und dieser Fehler existiert nun schon seit ewigen Jahren. Der ist auch schon in A List Apart, ganz prominent von Eric Meyer, und ich meine, prominenter geht es definitiv nicht, auseinandergenommen worden. Es gibt einen Punkt in Bacilla, ein Ticket in Bacilla seit Jahren. Und es interessiert keinen dieser Entwickler. Da muss ich sagen, das wäre sicherlich bei Microsoft nicht passiert, weil es irgendjemand bestimmt gegeben hätte, der dem Marketing Druck gemacht hätte und die hätten der Abteilung Druck gemacht. Und sowas finde ich schlecht. Also ich bin
Okay.
jetzt kein Fanboy von Firefox. Ich nutze ihn, aber ich bin jetzt keiner, der sich extra einen Firefox auf den Arm tätowieren ließe.
Ich glaube, den perfekten Browser, und da rede ich von mir, und ich denke, das wirst du auch bestätigen können, gibt es derzeit nicht, wo wir wirklich vollends zufrieden sind. Also da gibt es bei dem einen oder anderen noch Nachholbedarf oder nur Kombination. Der nächste auf der Liste ist der Safari von Apple. Den sollte man nicht allzu sehr überbewerten, denn er hat eben noch ein Nischendasein wie alle anderen Browser, die wir noch aufzählen, nämlich Opera und Google Chrome. Auch in der Zukunft, wird sich mal zeigen, wo es lang geht. Allerdings steckt hinter Safari, und das ist der eigentliche Kern, die WebKit Engine. Und diese übernehmen viele, was heißt viele Browser? Es gibt auch viele Nischenbrowser, die jetzt einfach mal einen auf hip machen und irgendwelche Socializing-Dienste einbauen, die dann zum Beispiel auf Mozilla oder eben auf der WebKit Engine basieren. Nichtsdestotrotz ist WebKit, also die Leute hinter WebKit, eigentlich das Team in meinen Augen, die sehr in neue Features einbinden. Nicht neue Bedienungsfeatures, sondern ganz einfach in Sachen Standards, Unterstützung oder so. Die probieren sehr viel aus und hauen auch mal Sachen rein, die jetzt überhaupt kein Standard sind, und probieren einfach mal neue Wege aus, wie CSS Transformations zum Beispiel und so weiter und so fort. Da gibt es viele Sachen. Also deren Anreiz ist es auch, wie man im Blog nachlesen kann, dass sie für Webentwickler auch den beliebtesten Browser machen wollen, nämlich in Sachen Webentwicklung. Die haben jetzt zum Beispiel das Webentwickler-Tool, was jetzt auch bei Safari schon dabei ist, der Web Inspector, komplett überarbeitet. Also so der aktuelle Safari, wie man runterladen kann, ist noch der alte Web Inspector und der neue ist wirklich gravierend überarbeitet worden, ist jetzt endlich richtig nutzbar, zeigt viele Sachen an, die meines Erachtens aus meiner Perspektive, weil ich eben WebKit-Nutzer bin und eben kein Firefox-Nutzer mehr, die den Firebug absolut machen, beziehungsweise ersetzen. Also ist auch eine Möglichkeit, Browser zu entwickeln und Gott sei Dank sind wir in Sachen Webstandard-Unterstützung, in Sachen also Firefox und Safari-WebKit eigentlich auf ein Level, dass wir jetzt nicht unbedingt auf einen anderen Browser gezwungen sind, den zu nutzen, damit wir die Webseiten normal erkennen können. Wie gesagt, WebKit Engine, dann haben wir noch Opera und Google Chrome. Google Chrome hatte ja mal zeitweise Spitze von einem Wochenende von 2% Marktanteil, ist inzwischen, glaube ich, wieder abgerutscht. Bleibt aber trotzdem spannend, was die dann noch machen werden.
Ja, also du vermischt da, ich glaube, da du bist da zu schnell über WebKit drüber gegangen, weil Chrome ist auch nichts anderes als eine Abart von WebKit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, stimmt, ja. Mhm.
WebKit ist damals entstanden unter Linux, das ist die Basis von Conqueror. Und dann hat sich irgendwann mal Apple diese Basis geschnappt und ihn zur Basis ihres eigenen Browsers Safari gemacht. Und am Anfang lief das erst ein bisschen parallel und dann hat Apple die Änderungen, die sie gemacht haben, auch in den WebKit-Repository zurückgespielt und seitdem wird da ein bisschen stärker gearbeitet. So, und jetzt WebKit gibt es in ganz vielen hübschen Geschmacksrichtungen. Also wir haben es in Safari, wir haben es in Conqueror, wir haben es jetzt in Google Chrome. Das sind das alles... Das ist alles eine Basis und bei Google Chrome zum Beispiel haben sie jetzt, das ist ja das besonders Revolutionäre dann an denen, eine neue JavaScript-Engine reingebaut und zwar ganz bewusst, weil sie ihre eigenen Applikationen pushen wollten. Die Applikationen funktionierten ihnen einfach zu langsam in den anderen Browsern und jetzt wollen sie ihre Applikationen pushen. Und, was man nicht vergessen darf, WebKit ist auch das Herzstück von Adobe Air. Und da wird es für mich richtig, richtig, richtig spannend. Da kann es sein, dass dann irgendwann mal Opera dann auch völlig in die Bedeutungslosigkeit abdriftet, weil das dann, weil sich niemand mehr für diesen Browser interessiert als Browser auf dem PC, sondern nur noch als Browser auf irgendeinem Handy oder auf einer Playstation. Weil bei Adobe Air und bei Mozilla heißt es Prism, reden wir jetzt davon, das Internet vom Browser zu lösen. Also jedenfalls für mich als Endanwender. Natürlich ja. Ist in Air auch wieder ein Browser drin, klar. Aber nur der Kern eines Browsers. Aber nicht der Browser, so wie wir ihn kennen, so wie ich ihn jetzt gerade auf ihn schaue, während wir sprechen.
Genau, so für den Benutzer ist es nicht mehr wirklich der klassische Browser, wo ich eine URL aufrufe, sondern es ist vom Gefühl her wirklich wie eine Applikation auf dem Computer oder Handy.
Richtig, also so wie ich zum Beispiel twittere, habe ich halt nur eine Air-Applikation und mit der twittere ich. Oder ich habe eine Air-Applikation, mit der ich nichts anderes machen kann, als Pixel in EM umzurechnen. Und das in unterschiedlichen Schachtelungstiefen meiner Webseite. Das ist im Prinzip das, wofür ich mir früher ein Programm installiert hätte.
Genau, ja.
Ja, und da wird es für mich so richtig spannend, weil es jetzt auf einmal auch... weil das auf einmal alles auf den Kopf stellt. Also zum Beispiel, ich nutze unheimlich gerne zum Betrachten von Bildern IrfanView. Das ist ein traditionell programmiertes Programm in was weiß ich, wie der das geschrieben hat. Delphi oder C oder whatever. Niemand hindert uns jetzt mittlerweile daran, schätze ich mal, sowas ähnliches wie IrfanView auf Basis von R zu schreiben. Aber dann mit Mitteln, die wir beide kennen, nämlich HTML, CSS, JavaScript oder Flash. Ja, und das finde ich das Revolutionäre. Es vermischen sich auf einmal Elemente von unterschiedlichen Welten miteinander und gehen etwas ganz Neues ein und erweitern auch die Möglichkeiten, die Entwickler wie wir beide haben, weil wir mit unseren Möglichkeiten, mit unseren bekannten Sprachen auf einmal vollkommen neue Sachen erschaffen können.
Genau,
Und
also wir
da
sind
ist das,
sozusagen auch
es geht.
Applikationsdesigner.
Richtig, können wir werden, ja. Und da ist dann zum Beispiel WebKit, weil es Teil von Adobe Air ist, einfach ein ganz neuer, interessanter Player. Und da die dabei sind, ihre Engine immer standardkonformer zu machen, ist es für uns natürlich umso besser, weil wir dann einfach auch die Regeln kennen. Wir kennen die Regeln, nach denen wir da etwas schreiben können. Die stehen beim W3C oder im Falle von JavaScript bei der ECMA. Ja, das wissen wir dann, wie das funktioniert. Das ist doch prima. Das ist was Interessantes. Und Opera hat da jetzt, was das angeht, leider nichts entgegenzusetzen. Aber die scheinen sich auf dem Handy gut auszubreiten, die scheinen sich auf so Spielkonsolen gut auszubreiten. Und wer weiß, welche Möglichkeiten es für die noch gibt. Ja.
Ja.
Es ist aber interessant, dass es diesen Browser immer noch gibt. Denn das war der erste, für den man Geld bezahlen musste. Nee.
Stimmt.
Nee, sorry,
War es nicht so?
Schwachsinn. Nee, Netscape, für den Netscape musste man auch, für Netscape Gold musste man auch Geld bezahlen, aber das war ja der Netscape Gold, das war ja der mit Editor drin.
Ist mir gar
Damit
nicht
habe
in
ich meine erste
Erinnerung.
Webseite gemacht. Netscape Gold, Netscape 3 Gold.
Das
Damit habe ich meine
bestimmt.
erste Webseite gemacht. Da hast du den Editor im Browser gehabt. Mann, oh,
Okay,
damals.
dann gestehe ich
Wusste
auch,
noch, was ich hier hinkriege.
meine allererste Webseite ist in Frontpage gewachsen.
Oh, und jetzt musst du dir aber einen Mund auswaschen, ne? Du hast das F-Wort gesagt.
Okay, dann machen wir schnell weiter, würde ich sagen. Ja, im Grunde genommen, kommen wir nochmal zu den Vorlieben. Ich denke, das ist schon ein bisschen rausgekommen. Deine Vorliebe ist der Firefox, wie du auch im Vorfeld der Sendung genannt hast. Warum ist Firefox deine Wahl für die Webentwicklung von Webseiten?
Es ist für mich so das Schweizer Messer der Webentwicklung. Ich kann alles, was ich machen möchte, und was der Browser von sich aus nicht kann, im Prinzip anflanschen. Ich weiß mittlerweile gar nicht, wie ich es die ganzen letzten Jahre geschafft habe, Webseiten ohne Firebug zu entwickeln. Also dieses Tool ist so genial, es lässt mich vergessen, dass ich auch noch diese Web-Developer-Toolbar auch noch installiert habe, oder Aardvark, was ich auch eine sehr gute Erweiterung finde, weil ich mit diesem Firebug einfach so ziemlich alles machen kann, was ich möchte. Und ich habe bislang noch keine ähnliche Debugger-Toolbar gefunden in den anderen Browsern, die mich wechseln ließe. Safari kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht am Mac arbeite. Ich habe es aber mal bei Google Chrome ausprobiert, und der dort involvierte Webinspektor, den finde ich noch unspannender als diese Developer-Toolbar vom Internet Explorer, und die ist einfach auch umständlich zu bedienen. Die
Hast du
kann
recht,
zwar
ja.
schon was, aber die ist jetzt nicht so der letzte Schrei.
Nein, nein,
Ja,
das ist auch,
und
wie gesagt, wie ich erwähnt hatte, noch die ganz alte Version.
ja. Ja, und also dementsprechend find ich halt Firefox deswegen klasse. Es ist auch noch so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen Wehmut dabei, weshalb ich an dem festhalte, weil der mal früher, als der anfing und rauskam und noch nicht Firefox hieß, sondern damals hieß der. Wie hießen wir damals? Der hatte da einen ganz anderen Namen. Phoenix, genau. Da war der nämlich noch richtig rasend schnell. Das waren noch Zeiten. Da passte der auch noch so fast wie damals Opera auf eine Diskette. Also für alle jüngeren Zuhörer, es gab etwas vor dem USB-Stick. Das war so eckig und passte in den Schlitz, in den Rechner
Ich habe
und
sogar
war.
noch die ganz großen gekannt, ja.
Ja, die Schlapperdinger, die
Die
fünf und
fünf
Viertel,
ein
genau.
Viertel, ja.
Ja, genau. Frag mal Papi. Der kennt auch noch Schallplatten. Also jedenfalls, damals war der einfach rasend schnell und es hat Spaß gemacht, mit dem zu surfen. Und ich komme mit ich finde zum Beispiel Opera einfach von der Oberfläche ist nicht so schön, aber das ist auch alles so eine Sache. Das ist egal für mich. Für mich ist wirklich Firebug und die Erweiterung von Firefox, die Erweiterungsmöglichkeiten, die sind für mich ganz, ganz wichtig.
Ich meine, Browserbeurteilung ist natürlich rein subjektiv.
Ja, klar.
Das geht mir natürlich genauso, weil auch mit Opera konnte ich damals, als es Opera 1 oder 2 gibt, weniger anfangen, und auch mit der heute aktuellen Version 9.6 kann ich ebenso wenig anfangen. Es war irgendwie nie mein Browser, und schlussendlich bin ich dann doch viele, viele Jahre bei dem Firefox geblieben, bin aber doch schlussendlich dann umgestiegen als Mac-Nutzer dann auf den Safari, weil ich dem vom Surfverhalten, also jetzt nicht von der Webentwicklung her, doch einige Vorteile abgewinnen konnte, die für mich effektiver waren beim Nutzen des Internets. Bei der Webentwicklung sah es natürlich ein bisschen traurig aus, und da muss ich dir völlig recht geben, der Webinspektor vom derzeit Safari und auch Google Chrome, die nutzen ja noch nicht die aktuellste WebKit-N-Version, ist sehr umständlich in den Bedienungen. Also er hat schon eine ganz gute Basis, in der man sagen kann, ja, also geht schon in die Richtung von Firebug, aber Firebug ist noch Welten entfernt. Das hat sich jetzt, wie gesagt, mit den Nightly Builds, die man runterladen kann von WebKit, geändert. Die haben das Ding komplett, also nicht umgeschrieben, aber sie haben es komplett neu designt. Also es hat mit dem alten überhaupt nichts mehr zu tun. Viele Features sind hinzugekommen. Er ist jetzt inzwischen sehr perfekt in der Bedienung. Und also vor einem halben Jahr war es doch noch so, dass ich, wie gesagt, mit Safari doch hauptsächlich gesurft habe. Hab aber an und an nochmal den Firefox nebenher aufgemacht, weil ich doch nochmal ein, zwei Sachen im Firebug mir ansehen wollte. Und inzwischen kann ich gänzlich darauf verzichten. Und deswegen nutze ich derzeit, wie gesagt, die WebKit-Engine, den Webbrowser, weil im aktuellen Safari noch nicht die neueste WebKit drin ist. Das wird sich dann hoffentlich bald ändern, und dann wird auch die neue Version da Einzug erhalten. Ja,
Also
so
bei mir ist
viel.
es zum Beispiel so, dass ich Firefox wirklich für die Entwicklung nutze und natürlich dann kontrolliere, ob das in den anderen Browsern auch so funktioniert. Aber jetzt, wenn ich jetzt privat einfach nur surfen will und ich bin jetzt nicht dabei, was zu entwickeln, dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, mit welchem Browser ich das tue. Ich erwische mich oft dabei, dass ich den IE7 nutze, weil der einfach schneller startet, oder auch Google Chrome mittlerweile, weil die einfach sofort da sind, wenn ich sie starte. Die haben mittlerweile ja auch, also meine IE hat jetzt mittlerweile auch Tabs, dementsprechend ist es auch bequem. Das Einzige, was mir bislang beim Chrome fehlt, das ist meine Delicious-Leiste. Es gibt zumindest ein Bookmarklet für Delicious. Denn jetzt surfen ohne Delicious ist für mich hier fast unmöglich.
Ja, aber es ist,
Dementsprechend
du wirst auch
ist
lachen. Bei mir war
egal.
es auch witzig, also der Grund, warum ich vom Firefox auf den Safari umgestiegen bin, war was wirklich Banales. Es war die Suchfunktion innerhalb einer Webseite, die ich aufgerufen habe, wenn ich da irgendein Wort suche. Und zwar ist es beim Firefox eben so, das war der erste Browser, der das in dieser Art gemacht hat. Klar, ich hatte diese Suchleiste zwar schon, aber sobald ich ein Wort eingegeben habe, hat sich die Webseite abgedunkelt. Da wurde quasi so eine schwarze, transparente Fläche drüber gelegt, und alle Worte wurden weiß hervorgehoben. Und das Tolle war, ich konnte mit dem Tab jetzt zu den nächsten Wörtern springen, und die haben auch noch so einen leichten Glow-Effekt gehabt und sind dann so in Gelb ins Auge gesprungen. Also visuell hat das wirklich den Anreiz bei mir gegeben, weil ich super oft irgendwelche Sachen, Teilsachen auf einer Webseite suche, die zu mir gesagt haben, also wenn ich das jetzt beim Firefox mache, dann ist es schon echt schwer, jetzt die gefundenen Wörter zu finden. Und bei dem war es jetzt ganz einfach. Also wirklich eine banale Geschichte, die mich hat wechseln lassen. Ne? Also.
Ja gut, das ist, weißt du, ist wie mit meinem Delicious. Das ist
Ja,
natürlich
ja.
auch, im Blick hört sich das banal und irgendwie albern an, aber auf der anderen Seite, so ein Browser ist ja kein Fernobjekt, das ist ein Arbeitsgerät. Und
Ja.
wenn das Arbeitsgerät in dem Punkt, der mir wichtig ist, mich unterstützt, und dann ist ja alles okay. Wenn der das alles nicht kann, was ich will, dann habe ich ja, dann habe ich ein Problem, dann mag ich den Browser auch nicht. So
Richtig.
einfach ist die Geschichte. Und es kommt halt immer auf die persönliche Wünsche an. Und genau deswegen ist es für mich auch eigentlich so wichtig, dass die Browserhersteller es mal schaffen, dass ihre Browser eine ähnliche Qualität haben und ähnlich anzusteuern sind. Denn es muss definitiv es muss per Definition egal sein, mit welchem Browser ich persönlich eine Webseite mir anschaue. Es muss egal sein.
Genau.
Und dementsprechend sollen sie alles dafür tun, dass es demnächst auch tatsächlich egal ist. Derzeit können nur wir Frontend-Entwickler dafür sorgen, dass es egal ist, aber mit einem relativ hohen Aufwand. Und wenn unsere Kunden wüssten, genau wüssten, welchen Aufwand wir da treiben, dann denke ich mir, gäbe es eine ganz hohe Anzahl an Protestbriefen an die Browserentwickler. Oder müsste es jedenfalls geben. Denn es ist alles deren Geld. Und ich meine, wir können nichts dagegen tun, oder? Sie wollen gerne, dass die Seite überall gleichmäßig funktioniert. Und wenn das im Internet Explorer einfach alles ganz anders geregelt ist, so what?
Genau. Ja, ich denke, wenn du mir zustimmst, haben wir das Thema Browser an sich abgehakt, ne?
Jein, also man kann ja Tage darüber reden.
Im Rahmen
Ich
dieser
möchte,
Sendung vielleicht.
ja genau, ich möchte nur noch zwei Tipps weitergeben, finde ich, oder drei Tipps für den Umgang mit Browsern, die ich ganz wichtig finde. Zum einen entwickelt man sollte erstmal in einem Browser entwickeln, der möglichst standardkonform ist. Also das heißt alles außer Internet Explorer.
Gutes
Um
Stichwort, ja.
dann später die Fehldarstellung im Internet Explorer gerade zu ziehen.
Genau.
Dann, wie kann man das testen? Also ich habe mittlerweile, ich habe früher, da hatte ich ja auch mal drüber geblockt, hatte ich zum Beispiel diese Standalone-IEs gerne genutzt. Mittlerweile gibt's eine neue Applikation, die das Ganze viel, viel charmanter und einfacher testen lässt, nämlich den IE-Tester.
In einer neuen Version, ja.
Den gibt es auch in einer neuen Version. Der vereint den Internet Explorer 5, 5, 6, 7 und 8 Beta 2 in einer
Richtig.
einzigen Applikation. Diese Applikation sieht fürchterlich hässlich aus. Also das ist das, was sich Microsoft unter Office Layout vorstellt. Ich finde das abgrundtief abstoßend hässlich,
Ist
aber
es auch,
das ist
ja.
Meine persönliche Meinung, ist auch
Genau.
eigentlich vollkommen wurscht, weil es geht nur darum, dass dieser Browser angezeigt wird.
Richtig.
Und da kann ich dann in einzelnen Reitern diese unterschiedlichen Browser starten und die sind auch in den Reitern oben nummeriert. Ich sehe dann also auch, das ist die Nummer 6, das ist die Nummer 7, das ist die Nummer 8. Ist total klasse. Was derzeit leider nicht funktioniert, ist, dass dann auch ein Debugger installiert wäre. Also sowas wie Firebug oder beziehungsweise wie diese Web Developer Toolbar, das existiert leider nicht. Aber man kann sich zumindest das angucken.
Genau, also
Das ist also für mich schon mal ganz wichtig.
spannend bei
Dann.
dieser Geschichte auch ganz kurz noch ist beim gerade im IE-Tester, es ist eben eine neue Version rausgekommen, unterstützt es auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, den 8 Beta 2. Und interessant dabei ist auch, dass man die Webseiten gegeneinander überstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt oben meine ganz normalen Tabs habe und ich habe den 7er auf und den 8er jetzt in dem IE-Tester, kann ich den 8er, den Tab einfach runterziehen. Und dann kann ich beide Webseiten parallel schauen und wirklich gucken, wo sind jetzt die Unterschiede. Und ich meine, das Ding ist jetzt wirklich, es ist nur zum Anzeigen da der Webseiten, wie sie ausschauen. Es ist wirklich kein Browser zum Test, zum Entwickeln oder zum Surfen. Was man alleine schon daran erkennt, dass die Neuladenfunktion der Webseite, die als für uns Webentwickler ja wichtig ist, weil wir nachschauen wollen, wo sind jetzt unsere Änderungen, gab es als Maus-Shortcut in der letzten Version nicht. Also nur die aktuelle Version, da kann man mal mit Steuerung R bzw. Apfel R auf dem Mac dann eben die Webseite neu laden. Bisher war das jetzt nur über die Menüoberfläche zu gewährleisten. Aber wie gesagt, also zum Anschauen, tolle Geschichte. Verlinken wir auch
Ja.
nochmal im Blog.
Ja, also das finde ich eine ganz wichtige Sache, das finde ich sehr, sehr praktisch einfach. Dann möchte ich nochmal daran erinnern, dass der Internet Explorer 6 zwar eigentlich ein Drecksbrowser ist, aber es ist nicht so, dass der IE6 das Boxmodell nicht könnte. Es kommt nur darauf an, wie man die Seite ihm ausliefert. Die Zeiten müssten so langsam vorbei sein, wo es uns interessieren sollte, wie eine Webseite im Internet Explorer 5 oder 5.5 aussieht. Wenn das so ist, und das hängt immer vom Projekt ab, dann kann ich nur dazu raten, eine Webseite ohne XML-Prolog auszuliefern. Denn wenn ich dies tue und eine vernünftige DTD, also XHTML1 Transitional zum Beispiel, nutze, dann interpretiert der Internet Explorer 6 die Webseite im Standardmodus und im Standardmodus versteht er auf einmal das Boxmodell korrekt. Und ich muss mich nicht mit irgendwelchen komischen Boxmodell-Hacks herumärgern, sondern zumindest in dem Bereich funktioniert der IE6, wie er sollte. Und dementsprechend lasst bitte diesen XML-Prolog weg, der zudem auch vollkommen witzlos eigentlich ist. Jedenfalls beim Internet Explorer, weil der XML-Prolog macht eigentlich nur Sinn, wenn wir die Seite als XML auch ausliefern. Wenn wir dies tun, dann sehen wir im Internet Explorer keine Webseite.
Ja.
Ja, weil die Kumpels das immer noch nicht können und laut Aussage Microsoft auch in der Zukunft nicht tun wollen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Das finde ich also immer noch eine ganz wichtige Geschichte. Und als letzter Hinweis kann ich eigentlich jeden nur dazu raten, sowohl bei HTML, CSS als auch bei JavaScript, sich mal mit Frameworks zu beschäftigen, die einem dazu helfen, die einem dabei helfen, Browserunterschiede auszubügeln. Mhm. Das mag bei HTML, CSS bei vielen nicht notwendig sein, weil sie schon von vornherein die meisten Fehler auswendig wissen, die der IE6 auf alle Fälle erzeugen wird. Und deswegen ist es für die vielleicht nicht so wichtig, die YUI, Grids oder YAML oder was auch immer zu nutzen. Aber bei JavaScript finde ich das noch viel angesagter, weil also ich finde es komplizierter, mich reinzudenken in die teilweise gravierenden Unterschiede, die es zwischen den einzelnen Browsern gibt, in der Implementierung des DOM, in der Implementierung von JavaScript generell. Und deswegen finde ich schon eine sehr charmante Art und Weise, wie man mit jQuery, das ist jetzt mein Favorite, aber auch mit MooTools oder mit Prototype oder auch der YUI JavaScript schreiben kann. Oder auch mit sowas wie dem DOM Assistant von Robert Niemann, die alle dazu beitragen, dass man einfach die unterschiedlichsten Implementierungen des DOM und von JavaScript begradigt und sehr viel einfacher und mit weniger Zeilen ein JavaScript schreiben kann. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Da sollte sich jeder, der ernsthaft Webseiten erzeugt, auch mal damit beschäftigt haben und schauen, ob das für ihn der gangbare Weg ist. Es muss nicht für jeden der gangbare Weg sein. Für mich ist es einer der wichtigsten Wege, eine Webseite zu entwickeln im Falle von JavaScript.
Mhm. Genau, sehe ich auch so. Kurz zu YAML. Es gibt demnächst ja noch eine YAML-Sendung, YAML Total, mit Dirk Jesse. Wenn ihr Fragen habt zur Entwicklung mit YAML, dann gern bitte noch eine E-Mail an echo@technikwürze.de oder eben in den Kommentarbereich. Nur so viel noch zu der Sendung. Ja, ich denke, dann kommen wir mal zu unseren Link-Tipps, oder? Was meinst du?
Ja, okay. Wir sollten versuchen, die Sendung nicht noch länger zu machen.
Alles klar.
Link-Tipps.
Ja, wo wir Link-Tipps zwar schon als neue Rubrik, allerdings hatten wir, oder muss ich nochmal den WebKit ein bisschen bemühen, die Rendering Engine vom Safari und von Google Chrome, nämlich Steve Ballmer, der Chef von Microsoft sozusagen, hat mal auf einer Entwicklerkonferenz durchblicken lassen, dass es für ihn auch Sinn machen könnte, ich fasse das jetzt ein bisschen in meinen Worten zusammen, schon noch auf die Open Source Rendering Engines für Browser zu schauen. Und er hat nicht gesagt, dass er sich es vorstellen könnte, aber er wirft natürlich auch auf die Open Source Variante WebKit als eventuell zukünftige Rendering Engine des Internet Explorer. Was auch immer, in welcher Version dann. Das heißt nicht, da dürft ihr mich jetzt nicht falsch verstehen, dass Microsoft drüber nachdenkt, ey, wir müssen jetzt von unserer Weg, Trident heißt die ja, und nutzen zukünftig WebKit. Nein, aber sie behalten das im Auge und sind da wirklich offen. Und das ist der Tenor sozusagen, den Steve Ballmer da irgendwie sagt. Also sie wollen halt mal schauen, was gibt es in Zukunft. Und WebKit ist natürlich offen, Open Source, und warum denn nicht mal auf das Ding schauen, ne? Oder hast du da noch mehr rauslesen können aus der Nachricht?
Ach, ich denke mir, das war war mehr so dahingesagt. Also es kann zwar sein, dass sie sich damit beschäftigen, was jetzt gerade so die Konkurrenz macht, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Microsoft in 2 oder 3 Jahren die Eigenentwicklung ihres Browsers aufgibt und einfach nur so eine Art Aufsatz für WebKit macht. Mhm. Aus rein strategischen Gründen. Die sind trotz alledem immer noch ihren Großkunden verpflichtet. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Signal nach außen, dass dieser Riesenladen Microsoft es dann offensichtlich nicht geschafft hat, einen vernünftigen Browser zu entwickeln und auf so eine Open-Source-Variante ausweichen muss. Das wäre ja ein bisschen so, als würden sie sagen, ja, wir machen jetzt mal das nächste Microsoft Office wird auf Basis von Open Office entstehen und wir programmieren noch eine andere, hässlichere Oberfläche dazu und noch 5 Funktionen. Und nennen das Ganze dann Microsoft Office. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Und auf der anderen Seite, ich will das auch eigentlich gar nicht. Also ich sehe da keinen Nutzen für uns. Mir ist es, ehrlich gesagt, wegen mir können auch 30 Browser existieren mit 30 verschiedenen Browser-Engines. Mhm. Für mich ist es nicht wichtig, wie viele Browser es gibt. Das ist eigentlich doch das Wesen eines freien Marktes, einer freien Gesellschaft auch, dass man die Auswahl hat. Das Wichtige ist für mich nur, dass die Auswahl auch mit Qualität unterlegt ist. Und wenn ich dann halt so grottenschlechte Sachen habe, wie den IE6 aus der jetzigen Perspektive, aus der damaligen,
absolut, ja,
aus der jetzigen Perspektive ist er einfach grottenschlecht. Und wenn ich Browser halt habe, die schlecht sind, die will ich nicht haben. Aber wenn ich jetzt einen tollen IE9 habe, einen super Opera 10, einen fantastischen Safari 4, einen noch genialeren Firefox 5 oder so, ja, ist doch toll. Da hat jeder, kann jeder das aussuchen, was er möchte. Für mich ist also nicht wichtig, dass Microsoft da jetzt WebKit integriert, sondern dass sie ihren Job besser machen. Mhm. Und da habe ich aber Hoffnung, dass sie es hinkriegen. Es könnte halt nur noch ein bisschen länger dauern. Tja. Das ist halt wie mit der Finanzkrise, das geht auch nicht innerhalb von 2 Tagen. Genau. Wir haben da eine Internet Explorer-Krise. Das heißt, Microsoft bräuchte einen Obama.
Oh, wäre das nicht schlecht. Okay, kommen wir zur nächsten Sache. Ich möchte 2 Validatoren vorstellen, den die ein oder anderen kennen, den sicherlich auch. Und zwar zuerst mal den Free Site Validator. Ja, ist eine Geschichte, die kam letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, raus, beziehungsweise wurde dann veröffentlicht, soweit ich informiert bin. Und zwar, ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe mich angemeldet bei der Webseite, habe eine Webseite bei einem eingetragen und es hat wirklich ein paar Stunden gedauert, bis irgendwie ich mal einen Report bekommen habe, den ich mir nicht wirklich angeschaut habe. Aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, durchsucht er oder validiert er komplett alle Webseiten und folgt allen Links bis zu einer bestimmten Tiefe beziehungsweise Ebene und schickt euch dann einen ganzen Report. Ist derzeit ziemlich schwammig, die Geschichte, da dieser Dienst auch unter Performance-Problemen leidet. Ich denke, das wird ein normaler Webserver sein, der jetzt aufgrund des starken Interesses eben eingebrochen ist. War auch die letzten Tage mal kurzfristig online, ist heute wieder verfügbar. Naja, könnt ihr euch ja mal anschauen, sozusagen. Aber so ganz schlau geworden bist du aus dem auch nicht, ne?
Nee, ich weiß nicht, was das soll. Ich würde den auch nie nutzen. Also wenn, dann validiere ich gegen die offiziellen Validatoren. Beziehungsweise während ich entwickle, habe ich dann dieses Validator-Plugin von Firefox in der Fußzeile. Mhm. Und der hat dann eine Querverbindung zu Validome. Und da wird mir dann halt direkt angezeigt, ob irgendwelche Fehler in meiner Webseite sind. Und wenn Fehler drin sind, gibt es gleich einen Link oder beziehungsweise eine Kurzerklärung. Eine Kurzerklärung und der Link zu der Erklärung bei Self-HTML. Und das bringt mir wesentlich mehr, zum Beispiel für die direkte Zeit der Entwicklung, als ein ständiges Rekurrieren auf irgendwelche Browserdienste, also Dienste im Browser.
Genau, also für den Firefox kann man diese Erweiterung runterladen, die du ansprichst, nennt sich da HTML Validator. Gibt es auch für den Safari, nennt sich da Safari Tidy. Bestimmt gibt es die auch für andere Browser. Für Firefox und Safari haben wir das mal verlinkt für euch. Ja, nächste Geschichte. Mir ging es darum, also ich hatte mit einem Kollegen zusammen bei mir in der Agentur eine ziemlich coole Applikation programmiert in PHP und da ist eine Seite mit extrem viel Ajax und jQuery nutzen wir dabei und zwischenzeitlich, also wir nutzen auch das Zend Framework, das ist das erste große Projekt, was ich mit Zend Framework, also ein PHP-Framework aufbaue und da hatte ich natürlich, muss ich natürlich sehr viel kontrollieren. Alles passiert wirklich auf einer einzigen Seite, alles komplett mit Ajax. Und da muss ich natürlich schauen, ob das Datenformat, was ich dann transferiere, nämlich JSON, was ich da aufrufe, ob das auch valide ist. Denn wenn JSON nicht valide ist, kann natürlich sein, dass ich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Sachen aus der Datenbank per AJAX hole und die dann kontrollieren möchte, die müssen natürlich valide sein und stimmig sein, damit mir das Programm nicht hinten um die Ecke fliegt und da irgendwas passiert. Da muss ich natürlich sicher gehen. Und also war ich auf der Suche diese Woche nach einem Validator, der mir ganz schlicht und einfach, indem ich meinen JSON, was ich jetzt durch WebKit, durch den Webinspektor quasi rausgefiltert bekomme, funktioniert auch im Firebug, dass ich mir das Ergebnis von AJAX eben anzeigen lassen kann, dass ich das kopiere, haue es in diesen Validator rein und der zeigt mir an, ob das Ding valide ist. Und da habe ich gefunden den JSON Lint, so heißt der Validator, nicht der Typ, der dahinter steckt, und der macht nichts weiter, als dass er, wie gesagt, JSON validiert, also er wandelt das erstmal in XML um, sodass ich das auch erkennen kann, ob wirklich alle Ebenen geschlossen sind, ob das wirklich passt, ob alles richtig eingerückt ist und in der jeweiligen Ebene ist, und zeigt mir auch unten an, ganz schlicht, ja, ist valide, ja oder nein. Ist super schlicht gehalten und deswegen im Design auch recht hübsch, aber sehr praktisch, um mal ganz kurz eben, wenn man jetzt was mit AJAX entwickelt, ob die Inhalte jetzt wirklich valide sind und auch tatsächlich richtig rübergekommen sind. Schöne Geschichte. Das letzte geht mal in Richtung Design oder Werbung allgemein, was ich euch empfehlen möchte. Und zwar ist das eine Artikelserie von dem Jacob Cass. Und er beschreibt eigentlich, wie eine Biermarke kreiert, natürlich den Markennamen der Biermarke, beziehungsweise das Logo, das hat er gestaltet, und auch die Aufmachung der Flasche. Und das ist eine kleine Artikelserie, in dem er jetzt in dem neuesten Teil erklärt hat, wie er die Werbung kreiert. Und ich denke, da werden auch ein, zwei Teile folgen, wo man mal nachschauen kann, wie andere Kreative grundsätzlich mit einer Marke umgehen. Und vielleicht, lasse ich mich überraschen, kommt da auch ein Teil, wie er dieses Ganze dann auf eine Webseite bringen will. Deswegen auch ein Link wert in Sachen Technikwürze. Okay, dann denke ich, kommen wir zum Schluss zu unserer letzten Rubrik ohne Titel. Genau, die Schlussrubrik. Ja, möchtest du anfangen?
Sonst. Ja. Ja, ach, du hast glaube ich noch eine Sache, die so überhaupt nichts mit Web zu tun hat. Das ist auch ein schöner Abschluss. genau. Mir sind noch so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen oder auf dem Browser aufgeschlagen, die ich nochmal loswerden wollte. Es gibt ja immer wieder die Anforderung von Kunden oder auch die man sich selber stellt, dass man gerne eine ganz bestimmte Schriftart auf einer Webseite nutzen möchte. Nur wissen wir ja alle, dass das ein echtes Problem ist, weil wir nur bei wenigen Schriftarten davon sicher ausgehen können, dass die beim Endnutzer auch tatsächlich installiert sein werden. Da gab es dann also schon in der Vergangenheit die unterschiedlichsten Überlegungen, das zu lösen, meistens mit Bildern. Das ist dann das Image Replacement, das es in unterschiedlichsten Varianten gibt. Der Jens Meyert hat dazu mal vor 2-3 Jahren eine prima Übersicht gemacht, welche Image Replacement Techniken es alle so gibt. Dann entstand vor einiger Zeit Cypher als Alternative dazu. Da wird mittels JavaScript ein Text ausgelesen, der in ein Flash reingespielt. In diesem Flash ist die gewünschte Schriftart drin und dieses Flash wird dann wiederum anstelle des Textes in die Seite reingeschrieben. Hat so diverse Probleme, zum Beispiel mit Links, wird aber immer mal wieder gerne genutzt. Jetzt gibt's jemanden, der hat sich gedacht, Cypher können wir auch mal ohne Flash versuchen zu machen, und erzeugt jetzt mittels des Canvas-Elementes eine Schriftart. Und macht also Image Placement mit Canvas-Element, wobei, also nur mit JavaScript, wobei da jetzt noch hinzukommt, dass er in dieser JavaScript-Lösung dann das Canvas-Element auch noch für den Internet Explorer erstmal simulieren muss, weil der kennt das nämlich leider gar nicht. Ich finde, es sieht auf den ersten Blick total klasse aus und charmant, weil wir zum Beispiel kein Flash brauchen. Hat allerdings einfach zwei Nachteile. Zum einen, du kannst den Text nicht markieren. Auch bei Überschriften ist das ein bisschen bitter. Denn wenn ich zum Beispiel einen größeren Textzusammenhang mir in einen Editor rüber kopieren möchte oder in ein Word-Dokument kopieren möchte und die Überschriften kommen nicht mit, ist es ein bisschen doof.
Ja,
und zum anderen musst du in irgendeiner Form deine Schriftart aufbereiten. Und das ist ja bislang durch dieses Flash prima gelöst worden, weil die Schriftart in dem Flash drin war. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir Flash nicht knacken können. Gehen wir jetzt mal davon aus. Dann ist halt die Schriftart auch sicher da drin und du hast keine Rechteprobleme. Bei dieser Variante gibt es eindeutig Rechteprobleme. Und deswegen finde ich das zwar mal eine gute Idee, aber für mich ist sie jetzt in der Praxis nicht anwendbar, jedenfalls nicht, solange ich keine freien Schriftarten nutze, die es ja nur auch gibt und die auch schön sind. Aber ich kann ja schlecht meinen Kunden dazu überreden, dass er seine Hausschrift jetzt mal ändert, nur weil ich diese Technik nutzen möchte.
Genau.
Aber es ist zumindest mal eine gute Idee und vielleicht entwickelt da jemand anders eine ähnlich nette Idee, die dann vielleicht einen Schritt weitergeht.
Wir reden gerade über das Typeface JS, was wir auch in der letzten Technik dazu vorgestellt haben. Aber es zeigt nur umso deutlicher, dass wir eigentlich schon uns mehr Schriften wünschen. Aber so die perfekte Methode zur Unterstützung gibt es hier wie dort nicht. Also das, glaube ich, ganz schön erklärt. Also jede Methode, die draußen ist, ob es jetzt Cypher oder das Typeface ist, sie sind alle nicht perfekt und gerade in Sachen Barrierefreiheit, naja, also nicht gerade das Goldene vom Ei, ne?
Nee, aber es zeigt auch, wo die Entwicklung noch hingehen muss beim Internet. Wir müssen uns immer vor Augen halten, ich versuche es auch immer mir selber zu vor Augen zu halten, dass wir ganz am Anfang stehen und wir aber trotzdem schon gewaltige Schritte nach vorne gegangen sind. Dieses Internet gibt es erst seit 15 Jahren. Aber wir stellen fest, immer mehr fest, dass es einfach mit Techniken arbeitet, die heute einfach nicht mehr adäquat sind. Weil einfach die Anforderungen an dieses Medium sehr viel größer sind, als sich diese paar Techniker haben denken können, die damals sich HTML ausgedacht haben. Und deswegen ist es ja auch klasse, dass es solche Leute gibt wie die WebKit-Entwickler, die versuchen, das Ganze ein bisschen nach vorne zu pushen. Weil einfach die Veränderungen aus der Praxis kommen müssen. Das können keine Leute im W3C sich theoretisch ausdenken. Die müssen aus der Praxis kommen. Und wir müssen, und ich will hoffen, dass das in den nächsten paar Jahren mal dann stattfindet. Wir müssen eine Lösung für dieses Schriftenproblem einfach finden. Und wenn es ist, dass wir da auch mit Rechten von Schriftarten anders umgehen. Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls ein echtes Problem derzeit in meinen
Es
Augen.
müssen natürlich auch die Schriftenersteller selbst, also die Hersteller dieser Schriften, auf den Plan kommen und sich bei der Entwicklung mit einhaken, denn es geht ja schlussendlich um ihre Lizenzen, um ihre Rechte. Und das Problem derzeit auch, wenn Flash, wenn wir das mal annehmen, jetzt sicher ist, wenn die TrueType-Schriftart oder was auch immer es für eine Schriftart denn ist, auf euren Browser packt und ich könnte die nur theoretisch runterladen, und dann kann das Flash noch so sicher sein, das Ding ist runterladbar und wenn ihr jetzt keine Schriftart verwendet, die wirklich für diese Nutzung massenweise Verbreitung über die Webseite, so ist es dann ist. Wenn die nicht dafür vorgesehen ist, dann könnt ihr blechen, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und da müssen natürlich auch die Schriftentwickler sich in die Diskussion einhaken und derzeit ist davon überhaupt nichts zu sehen. Also da passiert überhaupt nichts und da müssen wir, denke ich, alle an einen Tisch.
Ja. Die nächste Sache geht auch wieder in Richtung Browser. Also auch wenn es jetzt, so, also sich so anhörte, als wäre dieser Tipp oder dieses Thema Typeface.js, hätte das jetzt nichts mehr mit dem Großthema der Sendung zu tun, dem ist ja nicht so. Dieses Typeface.js, das versucht ja einen Nachteil der derzeitigen Browser einfach zu umgehen, zu heilen. Genau das Gleiche ist bei einem anderen Skript der Fall und zwar geht es da um Silbentrennung. Ein uraltes Problem, mit dem ich in meiner Berufstätigkeit auch dauernd zu tun habe. Ganz am Anfang, als ich noch hauptsächlich mit Printgrafikern zu tun hatte, noch viel mehr als jetzt. Mittlerweile hat sich, glaube ich, die Erkenntnis durchgesetzt, dass es keine Silbentrennung in Browsern gibt. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, warum eigentlich? Ja,
Ja.
warum? Also wir nehmen das einfach als gegeben hin. Aber warum gibt es denn keine Silbentrennung? Ich kann ja auch sagen, warum gibt es eine Silbentrennung in Word eigentlich? Muss das sein? Ja, also natürlich, es muss sein. Aber ich finde, es müsste eigentlich auch in einem Browser sein. Es spricht nichts dagegen in meinen Augen, dass es eine Silbentrennung in einem Browser gibt. Also wir nehmen das einfach nur so als Gott gegeben hin. Denn Der Browser macht ja mit dem HTML, das ich ihm liefere, sowieso irgendetwas.
Ja.
Da kann er auch gleich eine Silbentrennung machen.
Was vielleicht ganz wichtig ist, da muss ich mal kurz zwischenhaken, das solltet ihr auch verstehen, ist nicht, dass wir Webentwickler könnten theoretischerweise unsere Texte so artig formatieren oder auszeichnen, dass wir dem Browser irgendwelche Tipps geben, aber die schlussendliche Silbentrennung findet wirklich nicht jetzt in dem HTML oder wo auch immer statt, sondern sie muss im Browser implementiert sein und muss auch erst dort stattfinden. Denn da haben einige Kunden Schwierigkeiten. Ich habe schon sehr, sehr oft erlebt, dass ein Kunde angerufen hat und hat gesagt, ja hier, da dieses Wort, da müssen wir eine Trennung reinmachen, damit das da besser aussieht. Und dann muss ich dem Kunden wieder erklären, was das Internet eigentlich ist. Sobald ich die Seite vergrößere, auf einen anderen Browser angucke oder Schriftarten hin und her, dann bricht das sowieso ganz anders um. Und Gott sei Dank, jetzt inzwischen haben es die Kunden begriffen, aber nichtsdestotrotz, es fehlt die Silbentrennung und das müsst ihr eben verstehen, muss im Browser stattfinden. Und da scheint sich eine Lösung anzubieten. Eventuell?
Also es ist, sagen wir es mal so, es ist eine Lösung mittels JavaScript, mit der man JavaScript, mit der man eine Silbentrennung erzeugen kann. Und da sind wir einfach an einem Punkt, wo ich mir dann auch sage, das ist eine durchaus eine kluge Idee. Wenn der Browser das nicht kann, dann muss ich ihm unter die Arme greifen. Und das wird in einer Art, das geschieht in einer Art, dass nichts kaputt geht, wenn JavaScript nicht da ist. Also es ist unobtrusive, unaufdringlich. Und das finde ich einen ganz guten Ansatz. Nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn die Browser das von sich aus könnten. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steht an Aufwand, aber sagen wir es mal so, Office kann das auch, also Word kann das auch. OpenOffice kann das auch. Warum soll das eigentlich ein Browser nicht auch können? Und es ist ja nicht so, dass die Browser jetzt alle darauf getrimmt wären, nur ganz, ganz schmal und ganz, ganz klein zu sein und dass es einfach zu viel Gewicht für den Browser brächte. Dem ist ja nicht mehr so.
Nee,
und er wird so mit Funktionen überladen. Also ich denke, das sollte so sukzessive auch mal übernommen werden. Und also dieses Skript finde ich jedenfalls immer eine ganz kluge Idee. Und es kann einfach Nachteile ausbügeln, die man immer hat. Bei Seitenelementen, die breit laufen, ist das vielleicht nicht so schlimm. Obwohl auch da unschöne Lücken auftauchen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kleine Textteaser habe, von 120 Pixel Breite, da ist die Chance, dass ich dringend eine Silbentrennung bräuchte, sehr, sehr hoch. Gerade in der deutschen Sprache, in der englischen nicht. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir mal kommunizieren müssen, den ganzen amerikanischen Entwicklern. Es gibt auch noch andere Sprachen auf dieser Welt. Und Sprachen, die komplexer sind. Sprachen, die längere Worte haben.
Komische Buchstaben haben.
Und komische Buchstaben haben, genau. So Umlaute, so komische Zeichen, so Hallo Amis. Ja, und die englische Sprache hat nun mal viel, viel kürzere Worte. Da kommt es vielleicht seltener vor.
Ich sehe gerade, dass dieses Skript eigentlich nur 212 Kilobyte sind. Ich glaube, das ist jetzt kein Grund eines Browserherstellers zu sagen, also diese 212 Kilobyte, die können wir nun wirklich nicht mehr in unseren Browser packen, oder?
Ja, also und ich glaube, der Firefox, der wird doch sowieso halb mit JavaScript gesteuert und geschrieben. Wo ist da jetzt das Problem? Ich fände das mal ganz, ganz wichtig.
Hast du dieses Skript jetzt mal eingesetzt?
Nee, ich bin da erst vor ein paar Tagen drüber gestolpert. Ich meine, ich hätte auch mal vor 2-3 Jahren eine serverseitige Lösung mit PHP gesehen. Aber das ist jetzt eine, die wirklich im Frontend stattfindet. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das jemals ausprobieren werde, weil das ja dann auch zum Laden, also es kommt ja einfach obendrauf noch auf die Seite. Das
könnte Performance-Killer für die Webseite sein.
Das könnte Performance-Killer werden. Das ist auch so eine Sache, ist genauso wie beim PNG-Fix für den IE6. Der rasselt ja erstmal durch die gesamte Seite durch und ersetzt alles Mögliche. Das ist ein Performance-Killer. Dementsprechend wäre es ja viel, viel wichtiger, dass sowas mal in den Browser integriert wird. Aber also bei den großen Seiten, die ich so betreue, sehe ich das derzeit nicht. Bei kleineren Seiten und auch bei meinem Weblog würde ich das vielleicht mal demnächst ausprobieren. Die Idee finde ich gut. Es muss in der Praxis sich erweisen, ob es wirklich so gut ist. Aber die Idee finde ich wichtig und gut.
Okay.
Und als letztes habe ich noch einen ganz also in Internetseiten einen ganz alten Artikel. Der ist vom Juni diesen Jahres. Also aus Internetsicht ist das wirklich alt. Und der ist von Think Vitamin, beziehungsweise der ist veröffentlicht worden auf Think Vitamin von einem Opera-Entwickler. Und der stellt in diesem Artikel Dragonfly vor, sozusagen das Opera-Pendant zum Firebug. Das finde ich jetzt nicht so spannend daran, aber er beschreibt, wie Browser, die unterschiedlichen Browser mit Fehlern unterschiedlich umgehen. Und das finde ich mal ein total spannendes Thema, dass man mal demonstriert bekommt, wie denn mit Fehlern, die wir machen oder die unsere CMS machen, unterschiedlich umgegangen wird. Und warum dann auf einmal die Seite in dem einen Browser so vermurkst aussieht und im nächsten man gar nichts sieht. Mhm. Das ist ein total interessanter Artikel, den ich jetzt nicht en Detail vorstellen möchte, bei dem ich aber jeden, der fortgeschrittener Entwickler ist, nur zu raten kann, ihn mal zu lesen.
Habe ich auch nochmal gerade verlinkt, also werdet ihr bei Technik, wird sie denn auch sehen können.
Genau, der heißt Same DOM Errors, Different Browser Interpretations.
Mhm. Okay, dann kommen wir, glaube ich, zur allerletzten Rubrik, nämlich den Super Schluss. Ja, am Rande erklärt war das die erste Sendung seit langer Zeit, die sich wirklich um ein Hauptthema, die einen Hauptthema behandelt. Wir nennen diese Sendung zukünftig Thema Total. Dieses Mal war es Browser Total. Demnächst gibt es nochmal, und da möchte ich auch nochmal eure Beteiligung haben, YAML Total über das Framework. Da braucht man noch eure Links und Tipps. Und gerne diese Diskussion kann noch weitergehen, wie ihr Technikwitzer haben wollt, ob im AAC-Format mit Kapitelmarken und so weiter und so fort. Schaut nochmal in die letzte Technikwitzer-Sendung. Da haben wir das nochmal en Detail aufgeführt. Ihr habt euch bisher super beteiligt, und was ich auch feststellen musste und so gut halten möchte, ist, dass sich auch viele erstmals gemeldet haben und haben was bei Technikwürze in den Kommentaren gepackt. Und ich sehe zwar immer die Downloadzahlen von Technikwürze und sehe aber nicht die Kommentare. Die Anzahl der Kommentare stimmt natürlich nicht mit den Downloads überein. Und ich wusste es gibt euch da draußen noch. Also beteiligt euch auch zu dieser Sendung in den Kommentaren. Sagt gerne uns, was sind eure Entwickler-Browser, welchen Browser nutzt ihr am liebsten zum Surfen, zum Entwickeln, und habt ihr irgendwelche Tools, die wir jetzt vergessen haben zu erwähnen für diese Sendung, wo ihr meint, Mensch, also den Link möchte ich teilen, geht auf technikwürze.de und kommentiert das Ganze. Da würden wir beide uns, glaube ich, drüber freuen. Und wir beide schauen uns nochmal die Kommentare zu dieser Sendung an und nehmen dann auch ganz gerne nochmal Stellung zu dem einen oder anderen Punkt. Auch wenn ihr Fragen habt, stehen wir natürlich für Antworten gerne bereit. Noch eine Sache, die ich loswerden möchte, an dieser Stelle, diesen einen Link, den ich, also diese eine Word-Geschichte, Jens, die lasse ich jetzt mal draußen, die passt vielleicht für die nächste Sendung. Diese Sendung habe ich aufgenommen mit der Software Übercaster. Keine Angst, wird nicht bezahlt, diese Werbung, aber ich möchte den Eberhard Rentsch von Pleasant Software, der das Ganze hauptsächlich entwickelt, danken. Das ist jetzt eine Beta-Version, mit der ich diese Sendung aufgenommen hatte. Und die letzten Sendungen, wisst ihr selber, die waren alles andere als perfekt. Die Tonqualität war äußerst mies. Auch war es immer so, dass ich die Sendung aufzeichnen musste und musste sie hinterher bearbeiten und schneiden. Das hat immer super lang gedauert. Und ich finde, also mit diesem einen kleinen Mini-Skype-Aufsetzer, der zu verzeihen ist, fand ich die Sendung von der Tonqualität und auch von dem Ganzen drumherum super angenehm. Und ich möchte, wie gesagt, dem Eberhard nochmal danken, dass er sich da so engagiert hat. Also ich glaube, er hat mir im Rhythmus von 3-4 Tagen eine neue Beta-Version geschickt und immer neue Features rübergebracht. Und das ist, denke ich, eine gute Basis für die nächsten Technikwitze-Sendungen. Ja, dann würde ich sagen, danke Jens Grochdreis, dass du dabei warst.
Ja, ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ach, gern doch. Und natürlich auch an euch auf technikwitze.de für die Kommentare. Wie gesagt, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Bis dahin, bye bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.